Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachklapp von unserem Bonustrack Nummer 6 zum Fachtag von Wildwasser Bielefeld e.V. Eine Woche später hatten wir unser Teamtreffen zusammen mit Zom und Lay, die dann später noch per Videokonferenz dazugekommen sind, bei Felice zu Hause. Und wir haben uns nochmal darüber ausgetauscht, welche Workshops wir hatten. So ein bisschen als das Gespräch, das wir hätten führen können, wenn nicht der Ofen sowas von aus gewesen wäre an dem Tag. Wir hoffen, ihr könnt euch ein bisschen was rausziehen. Ein Hinweis noch, es geht in dieser Folge auch um Gewalt in der Geburtshilfe. Wir sind da nicht sehr detailliert geworden, aber es war auch nicht so, dass wir sehr traumasensibel gesprochen haben. Das als Info, macht damit, was ihr möchtet. Ihr sollt es vor allem wissen. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge.
Hallo, hallo, hier ist Felice und ich bin zusammen in einem Raum mit
Som
und mit Hanna. Wir haben uns nämlich getroffen, also wir treffen uns gerade zu unserem ersten Podcast-Treffen. Leider kann Lay nicht dabei sein. Das ist total schade. Auch gerade wegen des Kuchens, den sich Hanna gerade abschneidet. Ja, genau. Und wir wollen uns einfach mal in Persona treffen. Das ist ja eher selten. Wir sind auf dem Dorf, tatsächlich in einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide, wo unser Haus steht, wo unser Atelier ist, wo wir wohnen. Und Hanna sind 200 Kilometer gefahren und Som sind irgendwie ein bisschen über 100 Kilometer gefahren. Also wir wohnen eigentlich so fast um die Ecke, kann man sagen, oder? Ja, wir sind alle ein bisschen aufgeregt. Also zumindest wir sind ziemlich aufgeregt, weil jetzt sie plötzlich so Menschen sind. Und wir haben vorher uns eine Einkaufsliste schreiben lassen, damit dann auch alles da ist für alle. Weil wir sind jetzt so nicht so die ganz große Köchin. Genau, Hanna, wie war eure Anfahrt?
Ja, unsere Anfahrt war gut. Es hat geregnet, Punkt. Ich würde gar nicht so viel Schwibbelschwabbel. Wir hatten eigentlich gerade schon über den nochmal über den Kongress gesprochen und über die Nachlese. Und ihr habt angesetzt zu erzählen, was in eurem Workshop passiert ist oder irgendwie in der Zeit danach.
Ja, genau. Hanna meinte, das sollte ich doch direkt ins Mikrofon erzählen. Also zu dem Kongress, wo Hanna und wir ja gewesen sind, da waren wir zum Schluss in einem Workshop. Und während des Kongresses ist ja, das hatten wir ja in der letzten Folge erzählt, Hanna ja mehrmals ans Mikrofon gegangen. Und wir hatten das Gefühl, wir würden es auch gerne mal machen. Und wir wussten genau, wir stellen uns da nicht hin und sagen, wir sind betroffen und erzählen aus dieser Perspektive. Einfach weil wir uns so, das ging für uns nicht. Dann war es aber so, und das würden wir halt gerne erzählen, dass wir dann in einem Workshop waren, da sollte es eigentlich um die neue Methoden der Traumabearbeitung gehen, was da so Neues, sage ich mal, auf dem Markt ist. Und da gab es dann eine Vorstellungsrunde und da haben wir gemerkt, da können wir uns wohl gut vorstellen. Also da haben wir dann gesagt, wir sind Comiczeichnerin und machen dann Podcast, einen betroffenen Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Und im Prinzip haben wir uns ja dort dann auch geoutet, aber das war völlig okay, weil wir dann in dieser Rolle ja dann auch da waren. Und das fand ich dann total spannend, weil die Dozentin das dann aufgegriffen hat und nochmal explizit gesagt hat, aha, mit dissoziativer Identitätsstruktur. So, das war für sie offensichtlich ein neues Wort und sie fand's, hatte ich das Gefühl, ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Aber dass wir das so formuliert hatten, war offensichtlich nicht selbstverständlich so. Ne? Und das war dann total gut. So, und dann konnten wir das auch so definieren, dass wir uns halt nicht hinstellen und sagen, wir sind betroffen. Aber wenn wir was damit machen und in dieser Funktion als Betroffene, wie jetzt zum Beispiel beim Podcast oder eben auch bei unserem neuen Comic dann, der ja darum geht, dann können wir das schon sagen. So, das war irgendwie nochmal so eine Erkenntnis.
Und möchtest du noch ein bisschen was von dem Workshop erzählen? Was sind denn so die neuen Wege, Möglichkeiten und Methoden?
Das Problem ist, dass ich jetzt mal die Dozentin oder nennen müsste. Leider gibt es, ich weiß es einfach nicht. Das ist die Nachfolgerin von Luise Reddemann.
Dr. Möllering heißt
sie. Dr. Möllering, gut, danke. Das ist einfach, mein Gehirn gibt sowas nicht her. Ja, sie hat am Ende habe ich dann so gesagt, ja, Thema total verfehlt, weil darüber hatte sie dann relativ wenig erzählt. Aber sie hat total lebendig erzählt und es war ein richtig, richtig gut. So in der Art, wie sie erzählt hat, wie sie mit traumatisierten Menschen umgeht, dass Traumatherapie halt schon beginnt, halt wie ich jemand gegenübertrete zum Beispiel und nicht erst mit der Traumaexposition. Und sie hat schon gesagt, dass so nach allen Untersuchungen eine Traumaexposition, also durchs Trauma durchgehen, die größten Heilungschancen hat. Das ist aber bei so KPTBS, also bei komplex traumatisierten, manchmal eben nicht so einfach ist. So, und sie arbeitet halt auch mit EMDR und da hat sich halt dann letztlich nicht so viel verändert. Das war aber insgesamt, fand ich ihre Herangehensweise, so wie sie es erzählt hat, sehr auch ihren Gegenübers, also ihren Klienten oder Patienten, wie man immer sagt, sehr, sehr wertschätzend und durchaus zu sagen, ja, das sind schon die Spezialisten die Spezialistinnen so wie sie in der Welt sind. Und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht nötig, das Trauma weiter zu bearbeiten, weil der Mensch halt so lebt, wie er lebt und das passt dann schon. Also da hatte sie so mehrere Fallbeispiele, die total berührend waren und die eigentlich eher weit weg von dem waren, was wir so gemacht haben oder wie wir uns so verstehen. Ja, da wollen wir schon durchgehen oder so. Man kann es auch anders machen, wenn man damit irgendwie leben kann. Und die Frage ist ja, wie will man leben? Wie will ich leben? So, ne? Und ich wollte halt eine Trauma-Exposition machen. Und für uns war das EMDR ja auch total hilfreich. So, und dann das, weil wir das im Podcast hatten, diese Verbindlichkeit von vielen Menschen, von Menschen, die mit einer Dis in der Welt sind, wie viel Verbindlichkeit kann man verlangen oder so. Wir hatten das ja und wir haben ja da auch Widerspruch gekriegt per Mail, also dass eine Zuhörerin das zweifelhaft fand, so. Und das tauchte eben dort auch wieder auf und die Dozentin würde auch auf Verbindlichkeit Wert legen und tatsächlich bin ich dann auch noch mal zu ihr hingegangen und mir das erzählt, dass wir dieses Thema direkt gerade im Podcast hatten und sie hat mich dann auch mit großen Augen angeguckt. Ich sagte, nee, wir haben schon die Meinung vertreten, dass Verbindlichkeit, eine Art von Verbindlichkeit wichtig ist. So, genau, von daher hatten wir dann hinterher noch ein richtig gutes Gespräch auch mit der Frau Dr. Möllering. So, auch, genau, ob Kinder EM.
War das richtig gute Gespräch, das ihr hattet, aufgrund dessen ihr dann auch gehen wolltet?
Ja, genau, es hat es dann total rund gemacht, weil wir da tatsächlich so im persönlichen Kontakt waren und auch, also weil es da halt so eine Vorstellungsrunde gab zwischen diesen 20 TeilnehmerInnen von dem Workshop und wir dann auch nochmal angesprochen worden sind auf dem Podcast, auf das Buch. Wir hatten ja auch ein Probeexemplar mit und dadurch nochmal in persönlichen Kontakt gekommen sind. Anders als in der großen Runde, wo das ja eher nicht der Fall war. So, und von daher war es dann auch, es ist halt ein Unterschied in so einer kleinen Runde, ne? Und wenn dann noch eine Vorstellungsrunde direkt explizit, dann kann man anders in Kontakt kommen. Insofern war das für uns tatsächlich, hat es die Sache so richtig rund gemacht.
Wir finden das total spannend zu hören und auch richtig, also ich dachte gerade so beim Zuhören, ist das Neue da drin quasi das Bindungsorientiertere und das Nahbarere? Also so, weil, also ich habe so den Eindruck, dass also unsere Therapeutin, mit der wir jetzt arbeiten, auch zum Beispiel viel über Bindung geht und das ist für uns total gut und also auch so dieses, wie ist die Haltung oder betrachte ich die Person wirklich als kompetent für sich selber und so. Also vielleicht sind das tatsächlich die neueren Sachen. Und wir finden es aber auch richtig cool, das zu hören, wie das in dem Workshop dann war und wie die Dozentin nachher mit euch gesprochen hat oder so, weil wir kennen das auch anders von anderen Kongressen und von anderen Leuten, die auch so die Voll-Koryphäen sind oft und so und die richtig unnahbar waren und die auch zum Teil so abschätzig über PatientInnen gesprochen haben und die immer, also eher so als überhaupt nicht die ExpertInnen für sich selbst und so und deswegen freut uns das gerade total, das zu hören. Also es ist irgendwie echt cool. Also wir haben, also so, dass überhaupt in einem Workshop so eine Vorstellungsrunde gemacht wird auf einem Kongress und alle sagen, als wer bin ich hier und so und dadurch können sich Leute aufeinander beziehen und so, das ist gar nicht selbstverständlich, aber es ist mega cool, dass es stattgefunden hat. Also es freut uns mega, das zu hören.
Vielleicht hat sie dann das Thema doch nicht verfehlt. Nur für uns was. Also es war so ein Joke dann, ne? Weil sie hatte so abgefragt, was erwartet ihr, wenn ihr hier seid? Und ich hatte dezidiert gesagt, ich möchte gerne über neue Entwicklungen der Traumatherapie so informiert werden. Und das hat sie so, irgendwie nicht, ne? Und dann war es am Ende, hat sie mich nochmal groß angeguckt und da habe ich dann so gesagt, nee, also Thema verfehlt, aber es war großartig. So. Aber wenn ich das jetzt so höre, also wir haben das, ja, es wurde immer vom Sechser im Lotto gesprochen, wenn man eine gute Traumatherapie hatte. Ich meine, dafür finde ich, gibt's ganz schön viele Sechser im Lotto. Also egal, so. Wir haben das im Prinzip nie anders erlebt, als dass wir schon als ernst genommen wurden, als wir damals gesagt haben, wir wollen diese EMDR unbedingt in der Klinik machen. Ne? So, unsere Therapeutin hätte das wohl auch ambulant gemacht, war für uns gar nicht denkbar. Und es war dann auch völlig klar, dass wir das in der Klinik machen. Und das war auch gut. Und ja, auf jeden Fall, wenn das Neue ist, dann hat sie das Thema nicht verfehlt, weil sie hat definitiv total wertschätzend auch von sehr schwierigen PatientInnen gesprochen, so, ne, den sie dann noch, also die eigentlich schon völlig durch waren, schon fast am Entlassen und den, wo sie dann nochmal geguckt hat, was ist da eigentlich, so, also das war alles sehr warm und selbstverständlich, also es waren ganz viele, die in Beratungsstellen arbeiten, so, ne, also von den anderen, die sich vorgestellt haben, aber dass ich mich da sozusagen praktisch als Betroffene irgendwie geoutet habe, hat mich nicht kleiner gemacht, ganz im Gegenteil, ich bin ja die mit dem Podcast gewesen, so, ne. Und ja, Comiczeichnerin ist immer sehr extravagant. Aber egal, der Podcast war eigentlich so, daraufhin sind wir viel angesprochen worden. So, weil sie gesagt haben, ja, das könnten wir denen empfehlen.
Katze. Eine Katze. Oh, stimmt. Auf dem gegenüberliegenden Grundstück. Die sieht aber wirklich süß aus.
Ja, wir sind auf dem Land, da gibt's Katzen.
Fragen, jetzt sind wir abgelenkt gewesen. Ihr müsst jetzt mal eben kurz sammeln. Wo waren wir gerade bei? Ach ja, genau. Wir haben uns dann gefragt, als ihr so gesagt habt, so Kontext, ja, Beratungsstellen und sowas, ne? Also ob das auch vielleicht mit dazu beigetragen haben könnte, dass der Kongress eher so augenhöhiger war. Weil, also wir sind ja auch Psychologin und dadurch haben wir auch Zugang manchmal zu den anderen Kongressen, wenn wir wollen. Und wir da erleben wir das halt total anders und total unangenehm. Also da habe ich immer so das Gefühl, auf gar keinen Fall würden wir uns da jemals als Betroffene outen, weil wir dann sofort überhaupt keine Legitimation mehr hätten für irgendwas. Und das ist aber ja total schräg. Also so, genau. Ich wollte eigentlich noch irgendwas fragen. Ach Mist.
Kann das dann auch daran liegen, dass ihr, wenn ihr als Psychologin auf einem Psychologiekongress seid oder einer Fachtagung zu psychologischen Themen, dass dann Betroffenheit heißt krank? Also so, das ist doch dann irgendwie, ist Psychologie nicht die Lehre von der pathologischen oder von... Naja, eigentlich nicht. Ne? Eigentlich geht es doch um die Erforschung der Psyche an sich. Ja, ne? Genau, die Pathologie kommt dann erst durch diesen medizinischen Bums dazu. Und da sehe ich, also da definitiv hat das was damit zu tun, Wildwasser wurde von Betroffenen gegründet. Warum sollte das dann jetzt irgendwie mit fehlender Wertschätzung einhergehen? Also das wäre schon sehr merkwürdig.
Naja, auf den Psychologie, also auf das sind ja TherapeutInnen-Kongresse. Also das ist ja dann klinische Psychologie und das ist natürlich dann schon mit der Pathologie. Aber ich meine, selbst klinische PsychologInnen müssen ja nicht, also
ja, zwischendurch waren wir auch schon irgendwann so bei, wir haben auf jeden Fall das Falsche studiert. Aber also selbst wenn du klinische Psychologie machst, kannst du ja irgendwie da rangehen, so mit diesen, die Menschen, die vor mir sitzen, sind jeweils individuelle Menschen und die haben ihre Ressourcen. Und ich, also so machen wir das ja auch, wenn wir mit Menschen arbeiten, dass wir immer so genau gucken, was ist denn das, was da vor uns ist, was sind die konkreten Schwierigkeiten oder was möchte die Person gern lernen oder entwickeln oder so. Und genau, also so auch innerhalb oder unsere Therapeutin ist total so von ihrem ganzen Ansatz her. Und ich kenne auch andere, die so sind. Und das ist aber ja, also so, ich fand das schon, also wir waren vor ein paar Jahren mal auf einem Kongress von der DGTD, also die Deutsche Gesellschaft für Trauma und Dissoziation. Und da waren halt irgendwie Leute, die halt hier irgendwie große Traumakliniken leiten und so. Und die fanden wir wirklich, also wir waren richtig schockiert darüber, wie die zum Teil über PatientInnen gesprochen haben. Und also es hat uns so richtig krass hart desillusioniert und auch dazu geführt zum Beispiel, dass wir jetzt lange Jahre dachten, dass wir die eine Klinik für uns nicht mehr wählen würden oder so. Ja. Ne? Also so... So.
Ich glaube auch, dass manche BehandlerInnen ungünstige Einblicke bekommen in das, wie Betroffene sich organisieren. So, also speziell jetzt beim Thema Diss oder Trauma und Gewalt, so, dass das irgendwie, also ja, ich habe schon manchmal den Eindruck gehabt, dass sie denken, wir reden uns so gegenseitig in Rage gegen BehandlerInnen oder dass wir uns da gegenseitig mit Fehlinformationen füttern oder so und das komplett ohne Reflexion oder ohne Sachverstand in irgendeine Richtung. Das, ich glaube, bei manchen ist das, also da ist es zum einen ein Vorurteil über die Unfähigkeit von BehandlerInnen, Betroffenen, aber zum anderen auch, ja, real begründet, ne? Also dann haben sie es mit Leuten zu tun, die in so einer Gruppe waren, in so einer Bezugsgruppe waren, wo sich komplett auf Fehlinformationen bezogen wurde oder das geteilt wurde und sich auch so reingeredet wurde in so eine Ablehnung oder so eine verweigernde Haltung oder so, wenn man sich so gegenseitig bestätigt. Aber ja, auch da ist ja Differenzierung erforderlich und sich selbst dazu anhalten, zu reflektieren, wo man seine Eindrücke herbekommt und seine Haltung. Ne? Also ich glaube, wir sind an dem Punkt, an dem wir feststellen, dass BehandlerInnen auch nur Menschen sind und den gleichen Mechanismen und Dynamiken unterliegen wie wir. Ob da jetzt, und das fand ich auch nochmal richtig gut, ob das Betroffene sind oder nicht. Mhm. Also es gibt ja einfach genug BehandlerInnen oder ForscherInnen, die selber auch betroffen sind und das aber einfach nicht sichtbar machen. Hm. Auch anderen Betroffenen gegenüber nicht. So, dass die dann doch einfach ganz, ganz viel davon profitieren und mitnehmen, dass sie nur als Fachexpertin gesehen werden und nicht als selbst betroffen. Und das, ja, naja.
Wir sind so ein bisschen, keine Ahnung, worüber wir jetzt konkret eigentlich noch reden wollen. Also wollen wir nochmal zurück zu dem Kongress, weil sonst fänden wir es auch noch mega spannend, über EMDR zu reden. Aber vielleicht ist das auch mal eine eigene Folge.
Ich würde gerne noch vom Kongress erzählen, weil wir diesen Workshop zu Trauma und Elternschaft gemacht hatten.
Genau, ja, das ist auch spannend.
Und da war so, das war insofern spannend, als dass ich... Also es ging nicht viel um Elternschaft, sondern eigentlich ging es um Gewalt in der Geburtshilfe und wie, also so im Kern, ne, so runtergedampft für mich. Und ich war auch, die anderen haben es nicht offengelegt, ob sie Betroffene sind oder nicht. Sie haben sich alle als Fachberaterin oder ForscherIn oder Begleitende vorgestellt. Ich war die Einzige, die sich als Betroffene vorgestellt hat. Und wir waren eine super kleine Runde. Und es ist passiert, was mir leider irgendwie immer passiert. Ich hatte einen super hohen Redeanteil. Also ich habe einfach, wenn sie gefragt hat, habt ihr eine Frage, habe ich eine Frage gestellt. Ich habe dann schon auch das Feedback bekommen, dass es okay war, dass die anderen sich da nicht zurückgesetzt gefühlt haben. Aber so, das war so die Situation. Und dann hatten wir im Dezember gerade erst so eine grenzverletzende Erfahrung gemacht in diesem Bereich. Und Das war insofern nochmal total hilfreich, sich den Vortrag, das war eine Hebamme, die den Workshop gemacht hat, sie hat erzählt, was so die Fallstricke sind und wie was wirkt. Und das war halt immer so an Fachpersonen gerichtet natürlich. Ne? Es war so, die Patienten haben diese und jene Probleme oder ne, das und das wirkt so und so. Aber am Ende, so wirklich ganz kurz vor Ende, hatte ich so einen Moment von, ey, warte mal, was machen wir hier eigentlich? Wir reden über Gewalt in der Geburtshilfe, aber in Wahrheit ist es doch, also warum habe ich eigentlich die Idee, mich da in irgendeiner Form schützen oder vorbereiten zu können? Und warum mache ich mir eigentlich Gedanken über Trauma und Elternschaft, wenn dieser ganze Bereich Schwangerschaft und Geburt und auch Kinderwunschbehandlung, das passiert in einem Gewaltraum. Und in diesem Gewaltraum, ich meine, über den haben wir einfach gar nicht gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie es sich auswirkt für Leute, die Gewalterfahrung gemacht haben, in diesen Gewaltraum zu kommen. Und so war das aber alles nicht geframed und gerahmt, ne? Sondern ich bin dann da so wirklich, ich hätte das gut gebrauchen können, dann irgendwie nochmal so einen Moment zu haben von Einordnung und so. Aber es war, die Zeit war dann zu Ende und wir mussten, und ich hatte eh schon so viel Raum eingenommen. Und das war auch so ein Gedanke, den ich dann so kurz benannt hatte. Und dann hatte ich ihn für mich fest, aber ich weiß nicht, ob der bei den anderen so in der Gruppe und bei der Vortragenden, der Name mir jetzt auch nicht, ich glaube Kruse hieß ihm. Also ich hatte ihn festgehalten und das war irgendwie ganz gut. Aber ich habe dann auch noch, das klickte dann bei mir so durch, ne? Also so überhaupt so dieses, dieses ganze Helferthema, das ich ja sowieso habe, zusammen mit institutionellem Gewalt erleben und so weiter und so fort. Das war dann so wirklich, ja klar, diese Erfahrung hat nicht anders als grenzverletzend wirken können. So. Und man kann sich eigentlich, man kann sich informieren. Aber das ist halt auch so ein bisschen so wie Vulkanforscher zu sein und auf den Berg zu gehen. Du kannst alles wissen, aber wenn dann unter dir so eine Spalte aufgeht, kannst du nichts machen. Das ist die Natur dieses Feldes und dieses des Ortes, an dem du bist. Das war nochmal so eine Erfahrung, wo ich so, oder so ein Gedanke oder so ein Ding, von dem ich dachte, wow, damit habe ich nicht, also das habe ich einfach nicht gesehen, ne? Weil das so nah dran war. Und was ich auf jeden Fall so als Weiterführung meines Themas und meiner Auseinandersetzung mitnehme auch. Dass das einfach ist, so ganz normales Gewalt erleben, das mehr oder weniger logisch und auf jeden Fall und sicher und in irgendeiner Form auf jeden Fall für praktisch jede Person, die sich entscheidet, ein Kind zu bekommen, passiert. Ja. Und da ist es dann nicht nur, ja, wir können uns mal Gedanken drüber machen, ob die Leute, die da reingehen, schon Gewalterfahrungen gemacht haben, aber warum? Eigentlich müsste man sich ja über die Natur des Traumarisikos da viel bewusster sein, in diesem Kontext und nicht bei den Betroffenen, die betroffen sind und Angst haben, dass das sich wiederholen könnte. Puh.
Also bei diesen ganzen Geschichten um Geburt und Kinderkriegen und Frauen, das ist, also wir haben uns im Rahmen unserer Diplomarbeit damals damit beschäftigt, wie viel Rituale der Aneignung und also der Enteignung sozusagen da passieren. Also schon alleine dieses, wenn man denn wen hat und dann, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, muss ich jetzt vorsichtig sein. Also damals war es so, dass man erstmal rasiert wurde. So, faktisch. So, ne? Und das wird medizinisch begründet, ist aber völliger Quatsch. So, ist halt ein Ritual der Aneignung, aber du kommst nicht gegen an. So, ne? Du kannst nicht sagen, nee, will ich nicht. Ne, und dann in der Situation sowieso nicht. Also das Ganze ist tatsächlich ja darauf angelegt, du gehst in eine Maschine rein und genau, also nur, dass es halt anders als beim Vulkan halt eben nicht naturgegeben ist. Ne? Aber dieses Bild finde ich total passend.
Und ich fand einfach so interessant, wir gehen zu diesem Fachtag, wo es um Ermutigung und Selbstermächtigung geht und um Würde und wir sitzen in dem Workshop und werden dazu ermutigt, uns durchzusetzen in der Situation. Und ich habe ja dann auch gesagt, ich habe auch gefragt, Darf ich denn eigentlich zu all dem Nein sagen? Oder werde ich dann zu einer unbequemen Patientin und erlebe dann noch so einen obendrauf, so, ne? Weil ich ja dann aufbegehre. Und sie sagte, ja, du kannst zu allem Nein sagen. Das ist Körperverletzung, wenn du es nicht machst. Die kriegen ein Problem. Also wenn die das dann trotzdem machen. Die kriegen dann ein Problem. Und ich habe gedacht, ja, das ist wieder so ein Recht, Rechte haben, Rechte durchsetzen, Rechte bewahren. Warum muss man sich so wappnen, dies, das? Und was hat das Ganze, so wo ist hier meine Selbstermächtigung? Also ich bin jetzt ermächtigt, dieses Wissen zu haben. Ich bin ermächtigt, mich darüber zu informieren. Und ich bin ermächtigt zu wissen, dass es nicht richtig war. Aber was, ich merke ja selber, meine ganzen Helferthemen, meine Wut über Helfergewalt ist ja so groß, weil ich genau weiß, dass das nicht in Ordnung ist. Aber daraus ergibt sich keine Wiedergutmachung, es ergibt sich kein, es tut uns leid oder irgendwas, sondern einfach nur, ja, war nicht richtig, hätten wir nicht machen sollen, du hattest das Recht, dass das anders läuft und bums.
Es regt uns gerade so richtig auf, das zu hören, weil also wir kennen ja die Perspektive tatsächlich von Geburten und mussten in Krankenhausumgebung sein wegen Frühchen und so weiter. Und es ist wirklich, ich finde es richtig krass, das ist im Prinzip nicht eine echte Ermutigung, weil das ist tatsächlich so ein bisschen so die Schwierigkeiten und die Gewalt, die auf uns zukommen und so weiter, dafür einen Umgang zu finden, der ist okay, das ist dann wieder auch noch unsere eigene Verantwortung für uns selber. Und du bist dann eh in einer Situation, in der du in einer Ausnahmesituation bist. Du bist nicht in einer Situation, in der du 7 Sinne beisammen hast und dir überlegen kannst, was du willst. Und bei uns war das so, dass wir auch gut vorbereitet waren. Wir hatten Listen ohne Ende dabei und es war aber für uns trotzdem voll das Ding, also wir haben nie zum Beispiel gesagt in den Krankenhäusern, dass wir viele sind, weil wir so das Gefühl hatten, sobald wir den Stempel haben, läuft hier nichts mehr. Und es ist tatsächlich so, dass wir bei der Zwillingsschwangerschaft mussten wir lange auch im Krankenhaus liegen und dann gibt's eigentlich wollten die jeden Tag zum Beispiel ein CTG schreiben, also so ein Venendings. Und wir haben gemerkt, dass es das eine Kind immer total stresst. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das nicht mehr jeden Tag. Und dann haben die sich zähneknirschend drauf eingelassen, dass wir das nur noch jeden zweiten Tag machen müssen. Dann mussten wir ewige Papierbögen für unterschreiben. Wir haben den mega Stress gekriegt und wir haben das ständig immer wieder aufs Brot geschmiert gekriegt, dass wenn jetzt ja was passiert, das unsere Verantwortung ist und so weiter. Und das war wirklich so richtiger Mega-Bullshit. Also, und dann sind halt nachher noch total viele andere richtig krasse Sachen auch passiert, so, ne? Aber das zu sagen, wir hätten ja das Recht, also, und wir waren einen Monat lang in diesem Krankenhaus, wir waren so durch. Wir hatten überhaupt nicht mehr die Fähigkeit. Also, es war total wichtig, dass so unser Umfeld mit auf uns aufgepasst hat und so. Und auch das ging ja nur begrenzt. Also, das ist wirklich eine Forderung, die uns gerade richtig wütend macht, weil das ist so, genau, in der Situation soll ich dann auch noch irgendwie selbstbestimmt irgendwie Grenzen setzen und so weiter. So, ne? Also ich meine, ich verstehe, dass das so nicht gemeint ist, aber es ist eher so, dass ich so denke, ja.
Ja, genau, also so war das auch nicht formuliert als Forderung, sondern als Ermutigung, wirklich Nein zu sagen und nicht von vornherein zu denken, ah, darf ich bestimmt nicht und so. Also das fand ich schon ermutigend und auch bestätigend, weil ich kriege ein Patientenformular und da steht drauf, da steht, das ist alles optional. Okay, dann denke ich, ist optional, dann lehne ich auch ab. Aber dann macht man Dinge kompliziert und anstrengend. Und anstrengende und komplizierte Patienten ist einfach, dass die Antwort des Systems darauf ist Ablehnung und Abwehr einfach. Und das muss man sich mal halt überlegen. Ja. Und ich habe dann noch wirklich lange darüber nachgedacht, wo die Würde in der ganzen Sache dann ist. Auch in diesem Ermächtigung. Also ich finde Würde und Würde zu wahren an einer Stelle auch ermächtigend. Aber es ist natürlich am Hilfe brauchen. Nichts daran ist würdevoll geframed. Also wenn man bedürftig ist in irgendeiner Richtung, dann ist das nicht verknüpft mit Würde. Und das hat mich noch eine Weile beschäftigt auch. Also weit über den Aufnahmezeitraum hinaus, der jetzt so lange nicht her ist, aber schon, ja, was bedeutet Würde in diesem Zusammenhang? Und das ist mir noch aufgefallen, dass wir das bei dem Fachtag dann gar nicht so viel besprochen haben. Das lief immer mit. So. Also es war so ein bisschen als, es wurde immer gewürdigt, dass man betroffen ist und als betroffene Person auch was zu sagen hat und einen Einblick hat und so. Aber ich hatte das Gefühl, das gilt für die Zeit nach dem traumatischen Erleben. Aber in Bezug auf Elternschaft oder Schwangerschaft, Geburt und Trauma, wo ist es dann? Also wo findet die Würdigung dann statt? Wenn das so ausbleibt, wenn schon die Anerkennung dieses Gewaltraumes ausbleibt, das hat mich beschäftigt.
Ich glaube, wir wollen auch noch mal ganz kurz tatsächlich hinterher schieben, dass das schon gut war, uns im Vorfeld mit Sachen auseinanderzusetzen oder auch eine Hebamme zu haben, die sehr auf Augenhöhe mit uns war und die wusste zumindest, dass wir komplex traumatisiert sind. Und die hat dann mit uns so Sachen und Situationen erklärt und was passieren kann. Und daraufhin haben wir halt so bestimmte Listen gemacht und irgendwie so Sachen gemacht, wie den Kreißsaal vorher einmal angeguckt haben und so Sachen, dass wir die Umgebung schon hatten und so. Also es ist tatsächlich schon möglich, mehr Selbstbestimmung da reinzukriegen, so viel wie halt geht in einem mega unselbstbestimmten System, so, ne? Also das, es stimmt schon. Es ist schon möglich, mehr Selbstbestimmung da drin zu bekommen. So, also ich wollte jetzt nicht irgendwie gerade so total fatalistisch klingen an der Stelle. So. Ja.
Also man ist ja in so einer vulnerablen Situation, in so einer, also in Wehen und dann vielleicht noch das erste Kind. Sie haben uns beim dritten, haben uns dann getraut zu sagen, wir wollen den Wehen, wenn der Wehenschreiber angelegt wird, wollen wir nicht liegen, weil wir wussten, es geht uns einfach besser, wenn wir rumlaufen. Es war schon eine Aktion. Ich habe gesagt, ja, es gibt doch auch welche, also auch vor langer, langer Zeit gab es die schon mit Funk oder so, ja. Dann hat mich groß angeguckt. Ich sage, es gibt doch welche, wo ich mit rumlaufen kann. Ja, da muss ich die mal holen, ne? Aber es ist so eine kleine, banale Sache. Ich hätte es niemals gemacht, beim ersten Kind hätte ich es gar nicht gewusst, ne? So, also man ist ja in einer existenziellen Situation, wenn man ein Kind kriegt. Und dann ist man ist einfach wirklich ausgeliefert. Also strukturell, tatsächlich strukturell. So. Aber ja, es tickt uns total an, ne? Also euch jetzt als Mutter und wir halt auch. Ja.
Ich kann auch nur sagen, ich fühle mich absolut blessed und beschenkt, dass ich euch kenne als Leute, die da durchgegangen sind. Wir haben den Kinderwunsch ja schon sehr, sehr lange. Wir machen schon sehr, sehr lange Forschung dazu und so. Ihr seid jetzt nicht die ersten Betroffenen, von denen wir diese Geschichten hören. Aber jetzt, wo es so für uns, okay, wir gehen jetzt in die letzten Züge von der Möglichkeit, selber älter zu werden, ist es natürlich noch mal was anderes, so jemanden dann direkt schon im Leben zu haben und, ne, dann solche Gespräche zu führen. Also ein Hoch auf den Kontakt unter Betroffenen in allen Lebenssituationen und auch nicht nur in Bezug auf die eigene Betroffenheit von einer Diagnose, sondern auch von bestimmten Lebenserfahrungen und von bestimmten traumatischen Erfahrungen. So. Ja. Punkt. Wir haben jetzt eine halbe Stunde geredet. Das ist schon eine halbe Podcast-Folge. Sollen wir mal aufhören?
Ja, machen wir Pause. Gut. Wir können mal durchs Haus.
Zum Abschied möchten wir euch noch einen Nachtrag senden. Und zwar heißt die Hebamme, die den Workshop von uns gemacht hat, Martina Kruse. Sie ist Familienhebamme, systemische und traumazentrierte Beraterin, beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit den Auswirkungen unterschiedlicher Gewaltformen auf das Erleben von Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft. Das Buch, das ich gekauft habe, nennt sich Gewalt in der Geburtshilfe – Erkennen, Reflektieren, Handeln. Das hat die Frau zusammen mit Katharina Hartmann geschrieben. Und es ist ein Buch für Fachkräfte, die begleiten. Es enthält aber auch zwei Kapitel über die Gestaltungsmöglichkeiten von betroffenen Menschen, sie nennen sie hier Frauen, und deren PartnerInnen. Ich finde es ein sehr bereicherndes Buch. Es hat mir sehr weitergeholfen, die Situation zu verstehen, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen aus so einer Perspektive. Ich möchte es euch sehr ans Herz legen. Damit wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag.
so denn noch viel davon übrig ist. Vielleicht seid ihr auch ganz zeitsouverän unterwegs und habt gar nicht mehr so viel oder noch jede Menge davon vor euch. Wir wünschen euch, dass es euch dabei gut geht. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.